Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Eine Sendung über das Abstimmen und Wählen. Wie viel braucht es? Wie viel vertreibt es? Über die Frage, warum sie in der einen Stadt mehr tätscht auf der Strasse als die anderen. Und wie das grösste Feuerwerk der Schweiz der Rivalität von zwei Dorfvereinen zu verdanken ist. Regional diagonal, am Mikrofon der Roger Steinemann. Stille Wahlen. Das ist, wenn man automatisch als gewählt gilt für ein Amt, solange es keine Gegenkandidaten gibt. So ganz unter dem Motto, warum einen Zirkus veranstalten, wenn es auch einfacher geht. Zu Russiken im Zürich Oberland kennt man so stille Wahlen für die Gemeindeämter seit bald 7 Jahren. Jetzt ist man aber nicht mehr zufrieden.
Wir müssen probieren, dass wir vielleicht die Bevölkerung wieder besser einbinden können in die Wahlen hier, oder dass man auch weiss, wer in die Behörden hier soll gewählt werden.
Sagt Hans Eschlimann, Präsident der SVP Russiken. Dort will man die stillen Wahlen jetzt abschaffen. Den Leuten soll der demokratische Akt vom Wählen wieder bewusster werden. Michael Hiller.
Stellen Sie sich vor, es sind Wahlen und keiner merkt es. Kein Wahlkampf, kein Inserat und Plakat, keine Wahlpodien, ja nicht einmal ein Zettel und ein Wahlkuvert. Klar, in manchen Gemeinden ist man froh, überhaupt genug Leute für Gemeinderat, Schulbehörde, Rechnungsprüfungskommission und Kirchenpflege zu finden. Und wenn man dann alle beieinander hat, ist eine stille Wahl erst noch effizient und kostengünstig für alle Beteiligten. Es geht aber um die Nicht-Beteiligten. Bei stillen Wahlen, wenn es also gleich viele Kandidaten wie Sitz hat, merkt der Grossteil der Bevölkerung gar nicht, dass die Gemeindebehörden erneuert werden. Die Leute wissen nicht, wer da welches Amt übernimmt. Wahlen, auch wenn es keine Kampfwahlen sind, machen die Demokratie erlebbar. Zwar ist eine Wahl auf den ersten Blick Leerlauf, wenn ja sowieso alle, die man mühsam gefunden hat, gewählt werden, klar. Aber die kandidieren, müssen sich im Vorfeld immerhin präsentieren. Man muss wissen, welche Namen das man auf den Wahlzettel schreibt, hat mindestens einen Anstoss, sich mit der Wahl zu beschäftigen. Und Russiken ist nicht ein winziges Dorf, wo sowieso jeder vom Stammtisch kennt. Russiken hat über 4'000 Einwohner. Und da macht es doppelt Sinn, Wahlen in jedem Fall durchzuführen. Über den Vorstoss, die stillen Wahlen zu Russiken wieder abzuschaffen, wird abgestimmt. Nicht still.
Abstimmen und mitbestimmen können auch die Baselbieterinnen und Baselbieter. Wahrscheinlich sogar mehr als eine Liebe ist. Dort zeichnet sich nämlich jetzt schon für den Juni ein Abstimmungssonntag ab, wo Bauchweh macht. Wegen einer schwer verdaulichen Schwette an Vorlagen. Gauden Zwacker.
Gut und gern 10 kantonale Vorlagen könnten diesen Juni in der Baselbieter Abstimmungskuvert stecken, plus 3 eidgenössische. Das macht zusammen also 13 verschiedene Geschäfte, demokratischer Hochleistungssport. Die zweite Landschreiberin Andrea Mäder.
Solche Abstimmungssonntage sind eher eine Seltenheit. Also im Durchschnitt haben wir etwa 3 bis 6 Vorlagen, die zur Abstimmung kommen.
Das sei dann auch sehr erträglicher Mass, sagt bei der Uni Zürich der Politologe Hans-Peter Kiesi. Vernünftig seien höchstens 4 oder 5 Vorlagen aufs Mal.
Je mehr Vorlagen das gibt an einem Abstimmungssonntag, desto weniger wissen die Leute über die individuellen, das heisst die einzelnen Vorlagen. Und desto uninformierter stimmen sie über die einzelnen Vorlagen ab.
Wenn aber kaum noch jemand rauskommt, sei das ein Problem.
Je weniger, dass die Leute informiert sind über eine Vorlage, desto eher sind sie manipulierbar.
Um genau das zu verhindern, macht sich im Moment Baselbieter Landeskanzlei Gedanken, wie sie die Stimmbürgerinnen und Bürger informieren will. Sie muss Abstimmungsbüchle für den 17. Juni zusammenstellen. Keine leichte Aufgabe. Andrea Mäder.
Wir haben uns überlegt, dass man das natürlich relativ übersichtlich gestalten muss, wenn es so viele Vorlagen gibt. Weil man muss davon ausgehen, dass allein die Gesetzestexte etwa 40 Seiten werden umfassen. Und ich denke, es wäre gut, wenn man den Gesetzestext und die Erläuterungen trennen würde, sodass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eigentlich 2 verschiedene Broschüren oder 1 Broschüre und eine Abstimmungszeitung haben, wo sie sich informieren können.
Das sind allerdings erste Fang Überlegungen. Wie die Landeskanzlei definitiv vorgeht, entscheidet sie in der nächsten Woche. Erst dann wird klar, ob es die Baselbieterinnen und Baselbieter tatsächlich mit so viel Vorlagen zu tun kriegen. Wie viel es auch werden, inhaltlich drehen sich alle kantonalen Geschäfte ums Gleiche. Es geht ums Sparen. Und das betrifft letztlich alle. Für die Baselbieter Stimmbürger ist das allweg Grund genug, um sich die Mühe nehmen, Abstimmungsbüchle gründlich zu studieren. Auch wenn es am 17. Juni wahrscheinlich dicker ist als sonst.
Vielleicht sind Sie schon mal mit dem Auto oder mit dem Velo durch Luzern durchgefahren. Falls Sie es ohne Unfall geschafft haben, Gratulation. Luzern gilt nämlich als die verkehrstechnisch unsicherste Stadt der Schweiz. Nirgends gibt es mehr Unfälle als zu Luzern. Das zeigt die neueste Statistik vom Bundesamt für Strassen. Auf 50'000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen fast 220 Unfälle mit Verletzten. Zum Vergleich, in Zürich sind es nur 150. Da gibt dem Stefan Einholzer zu denken. Er ist mit dem Daniel Orthaber, dem Chef der Luzerner Verkehrspolizei, auf die Strasse.
Daniel Orthaber, wir stehen hier an der Obergrundstrasse, ein Hauptverkehrsachs von Luzern, vierspurige Strasse. Gleichzeitig hat es hier eine Zufahrt ins Quartier. Ist das so ein speziell gefährlicher Ort auf den Strassen in Luzern?
Ich würde behaupten, ja, das ist wirklich noch gefährlich. Wenn ich mir überlege, ich muss als Linksabbieger für die Nebenstrasse eine Doppelspur überqueren, habe Fußgängerstreifen, habe Rotlichtsignal, dann bin ich mit sehr viel äußeren Einfluss konfrontiert und das bezeichne ich als schwierig.
Der Städtevergleich, der kommt zum Schluss, dass Luzern mit Abstand am meisten Unfall hat. Haben Sie eine Klärung dafür, warum das so ist?
Ich sage, dass es auch etwas zu tun hat mit der Topografie der Stadt Luzern. Wenn ich schaue, wie die Stadt Luzern angelegt ist, sie ist trennt durch einen grösseren Fluss, dann habe ich wirklich ein Problem. Wie bringe ich den ganzen Verkehrsfluss durch die Stadt durch? Und die trifft sich mehr oder weniger bei der, bei der Seebrücke. Und dann habe ich schon einen sogenannten Flaschenhals, eigentlich, wo ich recht gefordert bin, um überhaupt da hier einen flüssigen Verkehr aufrechtzuerhalten.
Mehr Verkehr? Höhere Frequenzen gibt mehr Unfälle.
Wenn ich auf Statistik schaue, ja, Tatsache ist, dass dort, wo mehr gefahren wird, das auch mehr passiert.
Daniel Orthaber, Chef der Verkehrspolizei, jetzt kann man aber sagen, andere Städte haben das Problem auch. Die haben auch Strassen mit sehr hoher Frequenz, Zürich zum Beispiel, und trotzdem hat Zürich deutlich weniger Unfälle.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen ein räumliches Verhältnisproblem ist, oder? Und je enger ich irgendwo einen Verkehrsfluss muss durchführen muss, dass ich dann auch wieder ein bisschen mehr gefordert bin und dass es auch sicher schwieriger ist.
Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, damit man Luzern verkehrstechnisch sicherer macht?
Ein Thema ist der Fußgängerstreifen. Gerade aus der Sicht der Polizei. Wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen fokussieren, dass man halt auch mal einen Polizisten erkennt in der Uniform. Und dann gibt es den baulichen Bereich. Dort sind wir eher in einer beratenden Funktion. Dort ist der Ingenieur natürlich gefragt, wie kann ich eine Strasse umfunktionieren, was kann ich für Massnahmen treffen, sodass eine Kreuzung, wie wir davor stehen, sicherer wird.
Sagt Daniel Orthaber, Chef der Luzerner Verkehrspolizei. Luzern also verkehrstechnisch eher heikel. Wenn man die gleiche Rangliste vom Bund nimmt, ist St. Gallen vergleichsweise ein sicheres Pflaster. St. Gallen hat man laut Silvio Liechti unter anderem auch übernatürliche Erklärungen.
Die Schutzengel sind dort offenbar genug flink und greifen meistens ein, noch bevor es überhaupt tätscht. Das kann aber natürlich nicht der Grund allein sein, dass Gallusstadt seit Jahren die verkehrssicherste der Schweiz ist. Im Schnitt hat es 112 Unfälle mit Verletzten pro Jahr gegeben. Beim Astra, dem Bundesamt für Strassen, wo man die Zahlen zusammengetragen hat, kommentiert man das Resultat nicht. Beim Stadt St. Galler Tiefbauamt gibt es auch nicht viel mehr als Erklärungsversuche. Schon vor fast 20 Jahren haben wir in der Stadt mit Tempo-30-Zonen zum Beispiel angefangen. Heute sind fast alle Gebiete ausser die Hauptverkehrsachsen auf Tempo-30 beschränkt. Auch um die Schulen haben die Verkehrsplaner das ein oder andere Hindernis aufgestellt, dass die Kinder nicht einfach so auf die Strasse springen können. Aber das machen die ja auch andere Städte. Und darum kann man sich St. Gallen den Spitzenplatz dann auch nicht ganz erklären. Aber natürlich hat man nichts dagegen, hier Nummer 1 zu sein.
Landauf, Landab ist in diesen Wochen eine Fasnacht. Neben dem traditionell grossen fasnächtlichen Treiben zu Basel und zu Luzern ist in der deutschen Schweiz vielen Leuten gar nicht bewusst, dass die Fasnacht auch in der italienischen Schweiz ganz einen grossen Stellenwert hat. Das berichtet der Hans-Peter Gschwend. Auch im Tessin geht die Post ab.
Col Carnevale, el Mont le alla rovescia.
Mit der Fasnacht steht die Welt auf dem Kopf, sagt die Viola, eine leidenschaftliche Fasnächtlerin. Alles wird unwichtig, was uns wichtig ist, erklärt sie. Die Politik, die Arbeit, die gesellschaftlichen Verhaltensregeln und sogar die Mundart tönt fast wie Chinesisch.
Chi sia sgarbella, io sbroia, e caia baregot, il socrone porcheing, o il chanato e gat, o la lingera,
Was da besonders chinesisch tönt, sind die Namen für die Fasnacht von den verschiedenen Gemeinden. Meistens sind das Übernehmen, die man den Bewohnern vom entsprechenden Ort gegeben hat. Die Monjavac von Sessa zum Beispiel sind die Kuhmelcher, die Garbela von Comano sind die, die sich angeblich gerne kratzen. In den Umzügen werden Eigenheiten und Ereignisse der Region auf die Schippe genommen. Das am Tag. Die Nächte aber sind mehr zu lärmigen Tanz- und Trinkfestereien geworden und durch das ein grosses Geschäft. Bellinzona zum Beispiel hat für die mehrtägige Fasnacht Rabadan über 500.000 investiert und der Umsatz ist ein Vielfaches. Um die Konkurrenz unter den verschiedenen Orten zu reduzieren, hat man die Veranstaltungen auf einen ganzen Monat verteilt. Am 2. Februar haben heuer die ersten Dörfer gefasnachtet, am 29. hören die letzten auf. Angefressene opfern sämtliche Ferienwochen, um von Festhütte zu Festhütte zu pilgern. Von den historischen Wurzeln ist geblieben, dass die Fasnacht ein richtiges Volksfest ist. Und eine Tradition darf nie fehlen. Eine Tradition aus der Zeit, wo Reis für das Volk noch ein Luxus war.
Per un vero Carnevale, il risotto e il pomiga manca.
Der Risotto, kocht von Ortsmagnaten und gratis verteilt an die Bevölkerung.
Von der Festhütte Tessin auf Önsingen im Kanton Solothurn. Dort steckt man schon mitten in den Vorbereitungen für die Sonnenwende 4 am 17. März. Weitum bekannt für das grösste Feuerwerk in der Schweiz. Da knallt eine ganze Stunde lang. Weil eigentlich ist es nicht nur ein Feuerwerk, es sind zwei. Was sich da all drei Jahre zu Önsingen abspielt, ist ein Duell von den beiden Dorfvereinen, wer die schöneren Bilder am Nachthimmel zaubert. Heute ein friedlicher Wettstreit, früher aber, weiss der Marco Jacki, hat man das Önsingen Sternli gesehen, weil nicht nur Raketen, sondern auch Fäuste geflogen sind.
Früher hat es das nie gegeben, dass die Präsidenten zusammen am Tisch gekocht sind und ein Interview gegeben hätten.
Sagt Rudi Zimmermann, er ist Präsident vom Ravelle Club. Heute ist es möglich. Gerade neben ihm hockt der Hans Schneider, Präsident vom Vogelherd Club. Vor gut 90 Jahren haben sich beide Vereine gegründet und haben sich aus Prinzip nicht mögen schmücken. Im einen waren nämlich die Önsinger vom Oberdorf, im anderen die vom Ungerdorf.
Ja, der Rest hat das Gang ein bisschen krach, wenn die alten Männer hintereinander sind. Sie sind nie gute Freunde geworden, die Westfreunde und die vom Ungerdorf. Sie sind nie gute Freunde geworden.
Es hat mehr als eine Schlägerei gegeben. Und das nicht nur in Beiz. Oberhalb von Önsingen haben beide Vereine schon gegen Höhenfeuer angezündet. Frühlingsfeuer, ein alter Brauch für den Winter zu vertreiben. Die einen haben das Feuer links vom Schloss gehabt, die anderen rechts, erzählt der Hans Schneider vom Vogelhirt Club.
Dort hat es natürlich schon so Episoden gegeben, wo man einander effektiv ein Holz gestohlen hat oder eine Fahnenstange mal ein bisschen umgesagt. Und dann hat es halt dort wieder ein bisschen so Reibereien gegeben.
Jeder Club hat den anderen übertrumpfen, hat das grössere Höhenfeuer wollen. Die einen haben darum angefangen mit Feuerwerk. Ein paar Raketen zuerst nur. Der andere Club hat aber nachgezogen und noch mehr abgelassen, richtige Bomben. Und so ist der Streit gegen weitergegangen. Der Rudi Zimmermann vom Ravelle Club.
Von beiden Clubs sind sie angegangen, wo man die Bomben verkabelt hat, sie sind angegangen, Kabel durchschneiden. Und das war natürlich brutal gewesen, so etwas.
Hätten wir nie gemacht.
Schon gut. Schon gut.
Heute können sie lachen, die beiden Präsidenten. Aus der Rivalität von früher ist immerhin das grösste Feuerwerk der Schweiz entstanden. Während einer ganzen Stunde löst beide Vereine abwechselnd klopfen. Der eine links vom Schloss, der andere rechts. Ein teures Hobby, das man sich nur alle drei Jahre leisten kann. Dank Sponsoren und ein paar 10'000 Besucher. Statt geschlägelt wird heute organisiert. Die beiden Vereine sind aufeinander angewiesen. Ohne den Anger würde das Spektakel gar nicht funktionieren.
Die Rivalität die herrscht natürlich noch im effektiven Feuerwerk. Es wird jeder noch ein bisschen schöner, ein besseres haben, das exklusivere Produkt, das er nachher am Himmel zeigt.
Was die Vereine genau für Raketen ablösen, das tun sie lang natürlich nicht verraten. Eine kleine Rivalität muss schliesslich auch heute noch sein.
So viel Regional-Diagonals für heute. Eine Sendung, die Sie mit allen Berichten auch im Internet findet oder als Podcast zum Abonnieren. Unter regionaljournal.ch. Verantwortlich für die Sendung war Roman Portmann. Am Mikrofon war Roger Steinemann.
Regional-Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.